Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Herzlich willkommen zu Medizin Direkt, dem Podcast für alle, die Medizin nicht nur hören, sondern verstehen wollen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen betrifft, aber selten klar eingeordnet wird. Was passiert eigentlich zwischen einem ersten Körpergefühl und einer echten medizinischen Entscheidung? Also genau in dieser Phase, in der man merkt, das stimmt was nicht, aber noch nicht weiß, ob es irgendwas Ernstes ist, ob man handeln muss oder ob man vielleicht einfach nur unsicher ist. Und genau darüber sprechen wir heute mit Chrissy. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Chrissy, ist ja schon sehr, sehr spannend gewesen. Ich habe ja dein Profil zufälligerweise gesehen und habe mir dann gedacht, okay, ich muss dich da mal anschreiben. Und habe mir gedacht, interessant. Viel später habe ich dann tatsächlich mitbekommen, dass du tatsächlich da auch eigene Erfahrungen gemacht hast. Aber wir gehen heute bei dir ein bisschen untypischerweise, wie es sonst so ist bei uns im Podcast, in das Thema rein. Wenn wir mal ganz bewusst nicht auf deinen Beruf eingehen oder starten, sondern mit dir als Mensch. Was hat dich eigentlich dahin gebracht, heute genau mit diesem Thema zu arbeiten?
Das ist, hast du Zeit? Wo fange ich an? Ich versuche, eine Long Story Short zu machen. Ich habe selbst sehr lange gestruggelt im Thema, also in dem Lebensbereich, würde ich sagen, Beziehungen. Und mein Herz hat aber gleichzeitig immer dafür gebrannt, über Beziehungen zu sprechen und da in Austausch zu gehen. Das war eigentlich auch schon immer ein großer Teil meines Lebens. Und wie ich dann später herausgefunden habe, durch meine eigene Erfahrung in einer für mich sehr ungesunden Beziehung, wo ich es zum Glück dann irgendwann rausgeschafft habe, hat sich in mir der Wunsch verfestigt, durch die Dinge, durch die ich rausgekommen bin, diese Dinge weiterzugeben oder zumindest diesen Weg vielleicht einfach mit anderen zu teilen im weitesten Sinne. Und habe natürlich auch die Ohren gespitzt und gemerkt, hey, ich bin gar nicht die Einzige, die irgendwie Beziehungen nicht beherrscht im weitesten Sinne. Also ich würde das jetzt nicht als Skill bezeichnen, aber ne, wir können uns schon Fähigkeiten aneignen und einfach Dinge allein schon durch Verständnis ganz, ganz viel für uns lösen. Und der Weg hat sich dann verfestigt, als ich entschieden habe, beruflich mich neu zu orientieren und aus meinem Thema Beziehungen auch meinen Beruf zu machen im weitesten Sinne. Ich arbeite natürlich nicht nur mit Beziehungen, aber als Coach bin ich einfach viel mit diesem Thema unterwegs. Aber am Ende geht es nicht nur um Beziehungen, die wir, ne, Liebesbeziehungen, Paarbeziehungen, sondern vor allem um die Beziehung zu uns. Das ist so das, wofür ich brenne. Und eben, wie gesagt, aus der eigenen Erfahrung raus, ne, weil ich einfach selbst gemerkt habe, dass alles in der Beziehung zu mir begonnen hat. Und ja, es hat mir einfach viel geholfen, das zu verstehen.
Ich finde es ja wirklich spannend, weil viele Menschen ja erst anfangen, sich wirklich mit dem Körper zu beschäftigen, wenn irgendwas gar nicht mehr funktioniert. Also ich nehme jetzt mal das passende Beispiel, wenn ich nicht mehr richtig gehen kann und das Knie wehtut, dann gehe ich erst zum Arzt, ja, und es könnte ja dann vielleicht der Meniskus sein. Und bei dir ist es ja so, man spürt zwar, dass vielleicht irgendwas nicht passt, aber die Leute kommen ja gar nicht so drauf, was sie da eigentlich jetzt machen sollen.
Voll,
ja. Lass uns genau in diesem Moment gehen, den viele kennen. Man spürt etwas, ein Ziehen, Druck, Unruhe, Müdigkeit und plötzlich fängt der Kopf an zu arbeiten. Was erlebst du da am häufigsten bei den Menschen, die so zu dir kommen?
Aber am häufigsten ist diese Unsicherheit oder dieses Chaos darüber, was jetzt die Ursache ist. Also das kommt ganz oft, ne, weil wir ja auch oft schwarz-weiß denken und sagen, oh, woran liegt das? Ich meine, das ist lösungsorientiert, das ist per se ja ganz gut, grundsätzlich mal sich die Frage zu stellen. Und das Bewusstsein ist dann schon da, das Problembewusstsein, aber ich habe den Eindruck, dass es oft dann so ist, dass man so mit einem ganzen Haufen kommt und den erstmal so ordnen muss und dann erstmal sich so vorarbeiten darf, okay, weil der Körper, ne, ich arbeite natürlich viel an den geistigen Themen, an den mentalen und emotionalen Themen, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass es zusammenhängt, also das erlebe ich ja oft genug, ne? Wenn wir lang genug nicht auf den Geist hören, dann kommt halt irgendwann was im Körper, dann werde ich vielleicht öfter krank, weil ich eh erschöpft bin, egal worin sich's jetzt zeigt. Und dann kriege ich diesen Zusammenhang ja oft gar nicht hergestellt zu diesem Ursprungsthema. Und da setzt ja auch meine Arbeit an, ne? Dass man da schaut, okay, was ist es denn, ganzheitlich einfach mal überhaupt zu schauen, ganzheitlich zu gucken, okay, woran kann es denn liegen? Klar, Indizien sammeln und dann aber anfangen, die Ordnung reinzubringen und zu sortieren und einzuordnen, okay, was ist vielleicht das Relevanteste, was ist das Größte, was ich jetzt angehen kann und wo darf ich anfangen? Ich glaube, das ist einfach dann Schritt für Schritt den Weg zu gehen. Dabei unterstütze ich zwar, aber am Ende ist es dieser Anfang, den man erstmal machen muss, glaube ich.
Auf jeden Fall. Wann ist dein Körpergefühl hilfreich und wann wird's also sozusagen zu viel?
Ich glaube, Körpergefühl, überhaupt mal ein Gefühl für den Körper zu kriegen, ist grundsätzlich wichtig, glaube ich. Das Gefühl dann überzuinterpretieren, ich glaube, da dürfen wir vorsichtig sein, weil wir ja oft diesen Moment haben, wo ein Körpergefühl kommt, erstens mal das zu spüren, das erlebe ich tatsächlich super oft in meiner Arbeit, dass das gar nicht gespürt wird. Also das ist wirklich eine große Frage für viele Menschen ist oder eine überfordernde Frage. Was fühlst du da? Weil fühlen tun wir gefühlt auch mit dem Kopf, ne? Also man braucht wirklich, es brauchen viele Menschen dieses, hey, wie fühlt sich das im Körper an? Was fühlst du? Wo fühlst du diese Emotion zum Beispiel? Und dann aber herzugehen und das auch durchfließen zu lassen, uns nicht weiter dran festzuhalten oder, wie gesagt, überzuinterpretieren, zu sagen, oh Gott, ich habe da jetzt ein Gefühl, was heißt das? Und irgendwie in Angst und Panik zu verfallen, uns größer zu machen, als es ist, sondern eben die Erfahrung zu machen, okay, ich fühle das, aber wenn ich es eben zulasse und mal reinspüre und es einfach annehmen und merke, ah, okay, Emotionen, Wut, was auch immer, wahlweise, das dann eben zu fühlen und weiterziehen zu lassen und loszulassen, das ist ein großer Teil meiner Arbeit tatsächlich, ja.
Ich kann das ganz gut nachvollziehen, aber kannst du uns mal irgendwie, ja, verraten, wie schafft man es, den eigenen Körper ernst zu nehmen, ohne sich wirklich verrückt zu machen?
Ich glaube, das beginnt damit, dass man den eigenen Körper, dass man überhaupt mal eine Beziehung zum eigenen Körper aufbaut. Also nicht dieses abgeschnitten sein und abgetrennt sein, sobald was kommt, dass ich es wegdrücke. Weil ich glaube, das Wegdrücken hat halt zur Folge, dass dann das mich natürlich überfordert in dem Moment, wo viel Gefühl kommt und ich es dann eben überinterpretiere, weil ich es vielleicht gar nicht gewöhnt bin. Während wenn ich immer wieder reinspüre und zum Beispiel mal Achtsamkeit, ne, also Stichwort Achtsamkeit finde ich super wichtig in dem Zusammenhang, dass man merkt, hey, ich bin müde oder ich gehe gerade eigentlich über meine Grenze, ich bin eigentlich schon total gestresst und im Stressmodus und mache trotzdem weiter. Und dann eben das Gefühl wahrzunehmen und diesen Schritt zurück zu machen im Sinne von, hey, das ist einfach nur eine Botschaft für mich, das hat eine Botschaft für mich, ich darf dem folgen, aber es hat nicht die Botschaft, okay, shit, das muss jetzt weggehen und wenn es nicht weggeht, dann habe ich ein Problem, sondern eher zu schauen, okay, was brauche ich dann? Ich finde den Satz, was brauche ich dann, super hilfreich in solchen Situationen. Also das wäre definitiv was ich mir vielleicht mitnehmen würde, so, was brauche ich jetzt gerade? Das reicht ja manchmal schon.
Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal in eine Zone rein zwischen Medizin und Entscheidung. Das erleben ja viele gerade bei, sag ich mal, den medizinischen Diagnosen, die so gestellt werden. Aber egal in welcher Hinsicht auch, ob wirkliche klare medizinische, ärztliche Diagnose oder eine therapeutische Diagnose, so ein bisschen in das Thema rein. Auch aus medizinischer Sicht, wie gesagt, viele Menschen bekommen ja irgendwann eine Einordnung, vielleicht sogar eine Diagnose, aber trotzdem bleibt Unsicherheit. Warum ist das denn so?
Ich glaube, weil Diagnosen ja auch oft ein Schwarz-Weiß-Denken fördern bei Betroffenen und auch allgemein in der Gesellschaft, dass es so eine Art Etikett ist, die uns so angeklebt wird. Also ich glaube, Diagnosen können auf der einen Seite total hilfreich sein, weil es natürlich Klarheit schaffen kann. Aber wenn diese Unsicherheit bleibt, dann glaube ich, hängt es schon oft damit zusammen, dass eine Diagnose, dass es vielleicht auch einfach ein falsches Bild von Diagnosen gibt. Ne? Eine Diagnose ist ja nicht eben dieses Etikett und dass du dann erstens mal nur noch das bist. So, okay, du, keine Ahnung, jetzt ein Beispiel ADHS. Okay, du hast jetzt ADHS und dann hast du das und dann bist du das auf gut Deutsch. Ne? Dann verhält sich alles in diesem Sinne. So ist es ja nicht, sondern es sind ja ganz oft nicht eine Schublade, die wir uns stecken dürfen. Und ich glaube, das führt vielleicht zu Unsicherheit, weil dann vielleicht alles in diesem Sinne interpretiert wird oder auch überinterpretiert wird unter Umständen, wo wir uns dann dieses Etikett immer wieder selber draufkleben, was vielleicht ja nicht immer sein müsste, was natürlich hilfreich sein kann in gewissem Maße. Aber auch da, die Dosis macht, glaube ich, das Gift, inwieweit wir uns dann auch damit identifizieren und da uns so dieses Etikett so uns da dran aufhängen im Sinne von, okay, jetzt habe ich diese Diagnose und jetzt kann alles nur noch in dem Sinne geschehen. So ist es ja auch nicht, ne? Von daher, die Unsicherheit, die darf da sein und gleichzeitig darf man, glaube ich, trotzdem den Blick offen halten für, man ist nicht nur die Diagnose, sondern es kann einem natürlich helfen. Man darf gucken, wo es einem hilft, aber man darf auch wirklich sensibel schauen, wo es einem vielleicht wirklich auch im Weg steht, wo man sich selber vielleicht das im Weg stellt, diese Diagnose für andere Dinge. Genau.
Auf jeden Fall Und Chrissy, das Schöne ist, ich habe jetzt gerade wieder den Satz von unserem Gast Nika Monazeta im Kopf: Du bist nicht deine Diagnose.
Voll,
Das
das ist
ist
so
tatsächlich,
wichtig, ja.
ja, und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema.
Ja.
Medizin liefert ja häufig sehr gute Antworten auf das Was praktisch, aber das Was bedeutet, dass jetzt eigentlich für mein Leben bleibt, aber tatsächlich oft offen. Und dann komme ich gleich zu der Frage, wie unterstützt Coaching genau an dieser Stelle, Chrissy?
Also, ich glaube, Coaching, wir dürfen Coaching und Therapie sehr wohl abgrenzen. Also das finde ich super wichtig. Ist auch mit das Erste, was ich so in meinen Kontakten mit meinen Klientinnen habe, dass ich das erkläre, weil das sehr, sehr, sehr wichtig ist, finde ich, das zu differenzieren. Ich arbeite natürlich auch oft ergänzend mit Coaching, was ich immer eine spannende Erfahrung finde, weil es wirklich verschiedene Ansätze und verschiedene Haltungen sind. Auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Coaching kann, und das ist die Haltung, die ich habe, so grundsätzlich, dass Coaching einem einfach diese Selbstermächtigung zurückgibt, diesen Part, der vielleicht ein bisschen verloren geht, wenn ich diese Diagnose bekomme, gerade mit diesem Etikett, das mir dann irgendwie so angehängt wird, klingt so gemein, das ist ja keine böse Absicht dahinter, es kann ja auch wirklich hilfreich sein, aber wenn wir so eine Diagnose bekommen, dass wir uns dann da drin nicht versenken im Sinne von, okay, jetzt habe ich dieses Omen, jetzt habe ich ne Krankheit XY, diese Diagnose XY. Jetzt sind mir alle Wege versperrt, vielleicht in bestimmte Richtung, ne, was ja dann durchaus oft passieren kann, dass wir uns das dann eben zum, wie du gerade gesagt hast, ne, dieses Ich bin dann das. Und stattdessen in Coaching, und das ist das, wo Coaching eben woanders ansetzt und sagt, du bist Herr von so vielen Dingen in deinem Leben, du bist Schöpfer in so vielen Hinsichten, und du bist so viel mehr als deine Diagnose vor allen Dingen, und du kannst trotzdem dir dein Leben in vielen Hinsichten selbst erschaffen, und das ist das, was wo Coaching sehr viel Ermächtigung, finde ich, Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit vielleicht auch zurückschenken kann. Genau.
Bist du gerade uns noch mal so ein bisschen, um da die Eingrenzung zu finden, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was kann denn Coaching bewusst nicht leisten?
Coaching kann nicht heilen. Also definitiv, wenn du eine Diagnose hast, dann ist das als Coach weder meine Kompetenz noch meine Verantwortung, dass ich, ne, es ist kein Heilberuf, und das darf man natürlich auch nicht sagen. Und es tut es tatsächlich auch nicht. Es ist keine Heilung. Darf man nicht versprechen, aus gutem Grund, weil Coaching eben nicht da ansetzt, wo eine Diagnose vorliegt, sondern da ansetzt, wo man lernt, zum Beispiel mit einer Diagnose umzugehen, während man sich aber parallel zum Beispiel eben Hilfe sucht, gerade bei psychischen Erkrankungen, ist es ja auch Bedingungen. Also, ne, ich arbeite zum Beispiel nicht, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat und aber nicht in Therapie ist, weil ich ganz klar sage, ich bin nicht Therapeutin, und das muss man sauber abgrenzen. Also Coaching heilt nicht, sondern Coaching hilft, mit Dingen umzugehen, die nicht im Bereich einer Diagnose liegen. Genau.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, warum tun sich Menschen denn so schwer mit Entscheidungen, selbst wenn sie eigentlich genug Informationen haben?
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, weil Entscheidungen oft mit Veränderungen einhergehen, und das Gehirn mag keine Veränderung. Das Gehirn möchte bitte das Altbekannte, weil das ist ja sicher. Ich arbeite ja viel in Bereichen Angst und Sicherheit, ne? Also Bindungsthemen und so weiter. Hat alles mit Angst auch oft zu tun, Verlustangst etc. Und ne, das Gehirn möchte dich bitte in Sicherheit wissen. Unser Verstand ist ja dafür einfach evolutionär schon allein ausgelegt. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Entscheidung heißt Veränderung. Und Veränderung fühlt sich erstmal unsicher an und neu und unbekannt und dementsprechend gefährlich potenziell. Und man sieht natürlich auch den, das ist was, was ich auch häufig erlebe, dieses Thema, jetzt fällt mir der englische Begriff nicht ein, Opportunity Cost? Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist. Opportunitätskosten, ne? Also das Thema, was ich denn eigentlich gerade verliere, indem ich keine Entscheidung treffe, denn das ist ja an sich auch eine Entscheidung, aber es ist eben keine Entscheidung, keine Veränderung. Ja, und dass ich ja auch was verliere, wenn ich da ewig rumeier, ist jetzt gemein, aber ne, wenn ich da sehr lange brauche, um irgendwie die Entscheidung zu treffen. Ja, weil ich ja auch nicht weiß, ob es die richtige ist. Das ist das, was ja viele aufhält, ne? Ist es das Richtige? Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten oft für Betroffene. Also das kann ich auf menschlicher Ebene schon sehr gut nachvollziehen, dass das durchaus beängstigend sein kann.
Jeden Fall, also da bin ich auch voll bei dir. Ich würde vielleicht auch sogar noch sagen, dass Perfektionismus mit reinspielt in das Ganze. Jeder will ja immer so perfekt sein. Also ja, auch das perfekte Leben, nach außen leben. Jetzt egal ob wir jetzt von Beziehung, beruflich, wie auch immer, es gibt ja verschiedene Arten, wie du am Anfang ja auch schon gesagt hast, von Beziehungen. Finde ich auch mal ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade dieses Thema Perfektionismus, was ja immer noch eine andere Art ist oder eine andere Bezeichnung ist. Für das neue Lieblingswort der Deutschen, habe ich das Gefühl. Das ist ja dann wieder der Narzissmus, was ich ganz, ganz schwierig finde. Boah. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören, vor allem, weil viele gar nicht wissen, was Narzissmus eigentlich wirklich bedeutet. Ja. Egal, wo man mittlerweile sitzt, in welchem Café oder sonst irgendwo, und du hörst immer mindestens einmal dieses Wort am Nebentisch oder sowas und denkst dir so, okay, aber wie kommt ihr auf sowas? Also, ich weiß nicht, das neue In-Wort.
Einfach inflationär benutzt.
Wir haben ja sonst immer die.
Ja, es ist.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben das neue Jugendwort eigentlich, und das ist alles aber eher so das neue Erwachsenenwort.
Absolut, absolut.
Ja.
Das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, will ich noch kurz ergänzen, ich könnte mir auch vorstellen, also gerade was Entscheidungen angeht, weil du Perfektionismus erwähnt hast, ich glaube, das Gefühl von Scham ist halt auch eins, das uns super krass im Weg steht. Wo ich tatsächlich so hoffe, dass unsere Gesellschaft sich in die Richtung entwickelt, dass das total normal wird, dass wir mit solchen Dingen umgehen, wie wenn wir, also da vielleicht jetzt nicht mit, es ist nicht banal, das will ich damit nicht sagen, überhaupt nicht, aber dass wir uns verletzlich zeigen können und gute Erfahrungen machen und dann vielleicht solche Entscheidungen in Zukunft nicht mehr so schwer fallen.
Im Fall, ich habe da auch noch so ein kleines Beispiel zu dem Ganzen. Viele denken ja, Prävention, also präventiv oder Prävention, ja, bedeutet, ich muss jetzt alles perfekt machen. Ernährung, Bewegung, Stress, Schlaf. Mhm. Wir gehen mal weg von dem Kleidungsthema natürlich. Was wäre denn ein realistischer Ansatz, Chrissy?
Ich glaube, realistisch ist immer individuell zu sehen, weil jeder andere ein anderes Leben führt. Es gibt Variablen, die im Leben, ich meine, allein schon, wenn jemand Kinder hat, ist das schon wieder mit dem Thema Schlaf schwierig. Und alles andere, ne? Man muss immer gucken, was für einen selbst ins Leben passt und wo man den Fokus drauf legt und wo man vielleicht auch den größten Gewinn hat. Weil, also jetzt als persönliches Beispiel, ich habe zum Beispiel, und da kennt man sich ja irgendwann, ne? Im besten Fall, wenn man da achtsam mit sich umgeht, ich weiß, Schlaf ist bei mir was, das muss funktionieren. Das, was da verarbeite ich, ne? Wenn ich Phasen habe, wo emotional heavy sind, dann brauche ich Schlaf, das ist eins, was sicher ist. Und dann verzichte ich meinetwegen lieber auf regelmäßiges Essen, selbst auf Sport, boah, das ist schon auch wichtig, aber selbst auf Sport kann ich länger verzichten als Schlaf. Und wenn man da für sich rausfindet, was am wichtigsten ist, weil, ne, man hat ja auch die Tendenz, dann irgendwie so eine To-Do-List von 20 Sachen. Und am Ende bin ich frustriert, weil ich irgendwie nur eine Sache hinbekomme. Dabei ist diese eine schon vielleicht der Erfolg, den ich eigentlich feiern dürfte, dass ich Schritt für Schritt auch da das als Prozess zu verstehen und nicht als, okay, morgen ist Montag und ab morgen mache ich 5-mal die Woche Sport, schlafe jede Nacht 8 Stunden und ernähre mich nur noch gesund. Wobei gesunde Ernährung ja sowieso, also, ne, die Ziele sind ja auch oft dann vage. Von daher, ich würde, wenn es praxistauglich sein soll oder alltagstauglich, dann würde ich hergehen und sagen, was ist der eine Hebel, der mir in meinem Leben jetzt den größten Release bringen kann? Und da darf man natürlich sich inspirieren, aber na, Social Media und so weiter birgt natürlich auch die Gefahr, dass man dann irgendwie vermeintlich sieht, wie toll es andere machen. Auch ganz schwierig. Aber daher zu gehen und zu sagen, okay, und wenn es mir gut tut, mich morgens 5 Minuten raus auf meinen Balkon zu setzen. Es darf doch basic sein, ne? Wenn es mir gut tut, wenn morgens draußen die Sonne scheint, einen Kaffee zu machen und mich morgens auf den Balkon zu setzen und das zu zelebrieren, dann lass doch das deine Selfcare sein. Das ist so das, was ich immer sage. Das muss ja nicht dieses Standard-Ding sein, was jeder irgendwie da draußen propagiert. So würde ich es mal sagen, ja.
Chrissy, das hast du wunderbar geschrieben und hast mir praktisch somit auch schon die nächste Frage beantwortet. Das ist ein Traum. Jetzt gehen wir mal in Takeaways und Tiefe rein. Wenn wir jetzt jemanden hören, also der genauso in einer Phase steckt, unsicher, vielleicht überfordert, was würdest du dieser Person sagen?
Unsicher und überfordert in Bezug worauf?
Auf sein Leben, auf eine Situation.
Egal welche mal.
Beispiele einfach.
Okay. Genau. also Unsicherheit und Überforderung. Aus dem Bauch heraus, das Erste, was mir einfällt, ist Austausch, weil ich finde, Austausch Austausch ist somit das Wichtigste. Wir sind einfach soziale Wesen. Das liegt jetzt nicht nur an dem, dass ich mit Beziehungen arbeite, sondern das ist wirklich, bin ich zutiefst überzeugt, dass Austausch einfach hilft. Gerade dieses, ich zeige mich verletzlich, ich sag vielleicht einfach mal, damit ist schon so geholfen. Das ist das, was ich so oft erlebe. Allein schon zu sagen, hey, ich bin gerade überfordert, das ist mir gerade alles zu viel. Oder hey, mich verunsichert XY, egal was es ist, ich bin gerade unsicher, ne? Allein dem Raum zu geben und sich auszutauschen und dann zu merken, da kommt eine Resonanz im Außen, da kommt, hey, habe ich auch schon erlebt, da kommt, ich bin für dich da, egal was. Das allein gibt uns ja schon mal diese Koregulation, die wir ja alle brauchen am Ende. Wir müssen es ja nicht alleine schaffen. Und im Endeffekt entspringen ja daraus dann auch oft entweder Möglichkeiten oder auch Fähigkeiten, weil das ist eine wahnsinnige Ressource, die wir haben, die Menschen in unserem Leben. Also dass wir tatsächlich das, wenn ich nur eine Sache nennen müsste, dann wäre das das Erste, was ich nennen würde. Tausch dich aus, geh raus. Und wenn es nur ein Mensch ist, dem du dich anvertraust, wo du sagst, boah, mir ist gerade alles zu viel oder mich belastet irgendwas, dann ja, dann ist es schon ein Schritt nach vorne.
Was verstehen denn Menschen oft zu spät über ihren Körper, jetzt ganz speziell bezogen auf dein Thema?
Sie verstehen zu spät. Was heißt verstehen? Ja, ich weiß nicht, ob man das auf kognitiver Ebene verstehen sollte. Ich glaube, sie erleben zu spät, was es bedeutet, den Körper wirklich mitzunehmen. Weil Angst ist ja am Ende, also ich arbeite ja eben viel mit Angst und Angst ist ja am Ende nichts, was wir hier vorne in diesen 5% vom präfrontalen Kortex lösen, sondern das passiert ja ganz woanders, ne? In der Amygdala, wie auch immer, ne? Ich will das jetzt nicht aufschlüsseln, aber passiert im Körper und es ist ja eine körperliche Reaktion, es ist Biochemie am Ende. Und daher zu gehen und das einmal zu verstehen tatsächlich auf kognitiver Ebene, zu verstehen, okay, ich muss den Körper mitnehmen, ich kann diese Trennung hier, die ich zwischen Kopf und Herz oder ne, Körper habe, ich kann die nicht aufrechterhalten, wenn ich wirklich rankommen will, wenn ich es nicht aus so einem Druck heraus dann schaffen will, jetzt als Beispiel, weil ich einfach mit den Themen arbeite, dann finde ich es greifbarer, ihm nicht zu schreiben, sondern ich darf den Körper mitnehmen und da muss man eben genau an diese Fragen ran, hey, was passiert denn in deinem Körper, wenn du in der Situation bist? Und diese Verbindung zwischen Kopf und Körper, also die Beziehung am Ende, die ich mit meinem Körper habe, dass die super wertvoll sein kann, gerade in solchen Situationen, gerade wenn es um Angst geht. Also ich glaube, das verstehen Menschen zu spät. Das ist ja alles, was tatsächlich jetzt gerade auch inflationär benutzt wird, Nervensystemregulation, all diese Dinge, dass das super krass unterstützen kann bei den Themen. Ja.
Auf jeden Fall. Jetzt beschäftigst du dich ja seit einiger Zeit mit dem Thema, Chrissy. Mhm. Ganz ehrlich, was hättest du denn gern früher selbst gewusst über das Thema?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich das Gleiche. Also als ich damals in der Situation war, habe ich das Thema Nervensystemregulation definitiv noch überhaupt gar nicht gewusst, habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, es gibt keine bestimmte Sache, die ich gern früher gewusst hätte, außer die. Also wirklich dieses Thema, dass der Körper mit eine Rolle spielt und dass es den braucht, dass wir den mit im Gepäck haben und im besten Fall auch für uns nutzen können und für uns arbeiten lassen können, wenn wir Freundschaft mit ihm schließen. Vielleicht könnte ich es so ausdrücken.
Das hast du wunderbar beschrieben, Chrissy. Chrissy, sind wir ja immer für eine Überraschung gut und wir haben tatsächlich eine Zuhörer-Zuschauer-Frage bekommen, als wir mitgeteilt hatten, dass wir einen Podcast mit dir machen. Da musste ich mich tatsächlich auch ein bisschen reinfuchsen, muss ich ganz ehrlich sagen, in diese Zuhörer-Zuschauer-Frage. Hm. Jetzt gehst du ja relativ offen mit deiner Situation, deiner Ex-Beziehung um und gehst aber genauso offen mit der neuen Beziehung um. Hm. Versuchst du das manchmal aus Spiegelbild zu nehmen? Zu den Coaches, die du machst. Ich komme noch weiter. Es geht noch weiter. Es tut mir leid, ich musste das erstmal so versuchen zu formulieren, wie es ja. Wie es gestellt worden ist, dass ich es auch richtig transportieren kann. Mhm. Und die zweite Frage darauf hin war, ob du Angst hast, dass wenn die Beziehung diesmal auch nicht funktioniert, es gibt ja tausend Gründe, warum Beziehungen nicht funktionieren können. Mhm. Dass du dann gescheitert wärst mit der Beratung oder mit dem Coaching?
Nee, überhaupt gar nicht. Spannende Frage, okay. Ob ich gescheitert wäre mit dem, also mit dem Coaching scheitern, weiß ich jetzt nicht, wie die Zuschauerschaft das meint, also wie die Person, die fragende Person das meint, weil meine Beratung, also ich mache eh keine Beratung, ich mache Coaching, das ist da tatsächlich nochmal ein Unterschied,
ja.
Wichtiger Unterschied. Coaching hängt ja in dem Fall nicht an meiner Beziehung, um Gottes Willen. Tatsächlich ist das, das, warum ich meine Beziehung überhaupt teile, ist tatsächlich, dass das Feedback sehr positiv war, als ich das angefangen habe, weil ich einfach gemerkt habe, die Frauen, denen gibt es Hoffnung. Also es ist so eine Art, nicht Spiegel, also ich habe das tatsächlich sehr viel für mich hinterfragt, deswegen fand ich den Anfang der Frage sehr, sehr spannend. Ich habe das Ende nicht erwartet, dass es so gemeint ist. Also wenn sie zu Ende gehen würde in meiner Beziehung, dann würde ich sagen, okay, dann würde sie zu Ende gehen. Nicht, weil ich meine Bindungsthemen nicht gelöst hätte, sondern weil es vielleicht einfach nicht gepasst hat. Also sag niemals nie. Ich bin jemand, der sagt, wenn wir uns in verschiedene Richtungen entwickeln, dann würde ich ihm das Beste wünschen und er mir, und dann würden wir uns trennen, weil wir sollten nicht zusammenbleiben, wenn wir unterschiedliche Wege gehen wollen. Das ist meine Haltung mittlerweile zur Beziehung, hätte ich früher ganz anders gesehen, aufgrund meiner Themen. Aber da ich meine Themen gelöst habe und jetzt zusätzlich das Glück habe, den Menschen gefunden zu haben, mit dem ich diese Beziehung leben kann, die ich leben möchte, das ist eher das, was ich transportieren möchte, dass das möglich ist und dass ich wirklich ganz woanders war und dass ich niemals, wirklich niemals mehr hätte ausmalen können, dass ich mal so eine Beziehung führen würde. Und das ist das, was ich damit transportieren will, diese Hoffnung zu machen, hey, du kannst wirklich genau der Mensch sein, der total abhängig ist, weil ich war da wirklich tief drin. Und dann den kompletten Kontrast erleben, einfach nur, indem du, weil ich habe ja selber auch, ne, ich habe keine Therapie gemacht, ich habe nicht mal Coaching gemacht, sondern ne, ich habe mir anders Hilfe gesucht, andere Formen von Coaching, aber wie auch immer, ich habe es daraus geschafft. Und ich bin überzeugt, dass wenn man diese Themen anschaut, wenn man sich dem hinwendet, dass man es daraus schaffen kann. Und das ist die Kernbotschaft, die ich transportieren will und die ja aufrechterhalten bleibt, die ich genauso weiter transportieren kann, auch wenn meine jetzige Beziehung in die Brüche gehen würde. Also da sehe ich nicht den Zusammenhang, sage ich jetzt mal, die Bedingung ist es nicht. Genau. Beantwortet es deine Frage?
Wunderbar, Chrissy. Ich hoffe, es beantwortet die Frage der Zuhörerin. Ich finde es ganz, ganz spannend und ich finde es auch total ehrlich, wie du darauf reagierst und wie du auch tatsächlich. Ich musste auch zwei, dreimal nachfragen, was da dahinter steckt. Es war tatsächlich auch so ein bisschen zweigeteilt, so wie du es auch gerade genannt hast. Mhm. Ich fand die Frage aber tatsächlich sehr gut, weil ich dann, als ich dein Profil angeschaut habe, auch so ein bisschen darauf also geachtet habe natürlich, klar. Und deswegen finde ich es total super, wie du darauf gerade reagierst und wie offen und ehrlich du das Ganze beantwortet hast, auch zu den ganzen Themen heute. Mhm. Ich glaube, diese Folge zeigt wirklich sehr gut, Gesundheit ist nicht nur das, was wir messen können an irgendwelchen Röntgenbildern, an irgendwelchen neurologischen Geräten, sonst irgendwas.
Nee, überhaupt
nicht. Gesundheit ist nicht nur, ja genau, okay. Also es ist halt einfach nicht das, was man klar so, wo es einen klaren Parameter dafür gibt, sondern es ist halt viel auch mit Gefühl und mit Empfinden
voll
verbunden.
Ja, absolut. Das ist nicht die Abwesenheit von Krankheit.
Ja, definitiv. Ja. Sondern auch das, was wir verstehen müssen. Und genau in dieser Zone zwischen Gefühl, Diagnose, Entscheidung entsteht oft die größte Unsicherheit, aber auch die größte Chance,
ja,
wie wir gesehen haben.
Voll.
Und wie Chrissy auch ganz offen zeigt. Liebe Chrissy, danke für diese offene und wirklich ehrliche Kommunikation und für danke diesen dir. Tollen Podcast heute mit dir.
Danke.
Es hat mich total gefreut, dass du Gast warst und vielleicht hören wir dich ja nochmal in der zweiten Folge und gehen danach nochmal ein bisschen tiefer in die ganze Sache rein.
Vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben. Ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat und dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.